Es funktioniert. Auch das Husten ist laut. Im Hauskreis bei uns lesen wir im Moment im ersten Buch Mose. Und darin ist auch die Geschichte vom Abraham und seiner Frau Sarah. Ihm ist ein Sohn verheißen mit der Zusage, dass dieser sich in der Zahl vermehren wird wie die Sterne am Himmel. Die Erfüllung lässt auf sich warten, sie werden alt und langsam ungeduldig. Sie mögen nicht mehr warten, bis sich der Zeitplan Gottes erfüllt. So schlägt Sarai Abraham vor, dass er anstelle von ihr mit Hagar, der Magd, einen Sohn zeugen soll. Doch nach der Geburt von Ismael erweist sich das als schwierige Konstellation. Hagar, die Magd und Sarai bekommen Streit. Als Sarah später ihren eigenen verheißenen Sohn geboren hat, verlangt sie von Abraham, dass Hagar mit Ismael vertrieben wird und sichergestellt ist, dass Isaak anstelle von Ismael erbt den Segen. Diese Geschichte begegnete mir nachher beim Bibellesen wieder im Neuen Testament. Sie wird im Galater 4 in den Versen 21 bis 31 als Bild aufgenommen für den alten und den neuen Bund. Darüber habe ich mir einige Gedanken gemacht, weil ich den Text nicht so alles auf Anhieb verstanden habe, habe ich da ein bisschen weiter drumherum gesucht. Aber zuerst möchte ich noch jetzt noch ein paar Sachen sagen zum Generellen des Galaterbriefes. Da sind sehr viele Sachen auch von dem Alten und dem Neuen Bund. Die Themen werden da auch aufgenommen. Der Galaterbrief dient vor allem der Abwehr gegen Irrlehren aus Jerusalem, die behaupteten, die Gläubigen müssen sich zuerst beschneiden lassen und das Gesetz des Moses halten, um gerettet zu werden. Das wäre unter den alten Bund kommen. Zugleich stellten sie die Autorität von Paulus als Apostel der Heiden in Frage. Paulus betont dagegen den göttlichen Ursprung des von ihm verkündeten Evangeliums der Gnade. Er belehrt die Galater aus der Schrift darüber, dass sie die Gläubigen in Christus dem mosaischen Gesetz nicht unterworfen sind und ihre Errettung allein durch den Glauben an Jesus Christus geschieht. Er zeigt ihnen auch, dass die Freiheit in Christus nie eine Freiheit für das Fleisch und die Sünde sein kann und lehrt sie, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Das wäre dann neuer Bund. Die Stelle im Galater 4, 21 bis 31. Die Kinder der Magd und die Kinder der Freien. Sagt ihr mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen biblischen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bünde, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dies ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborenen, dem gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Der alte Bund ist ein Bild für den Bund von Sinai. Ismael war der Sohn von Hagar, der Magd von Sarah. Er ist durch Unglaube und selber Werke tun ein Unfriede für die Welt. 1. Mose 16,12 schreibt, er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird alle seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Das Verfolgen von Ismael im Vers 29 zeigt sich auch in der Zeit von Paulus darin, dass die Juden die Christen verfolgten. Im Alten Bund hat Gott das Gesetz, die 10 Gebote für alle Juden, auf eine Steintafel geschrieben und Mose gegeben. Die Zusage des Segens von Gott war aber an Bedingungen geknüpft. Sie mussten alle Gebote halten. Doch weil die Kraft zum Halten der Gebote nicht vorhanden war und auch nicht ist, war das ein Bund, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Dieser Bund wird in der Bibel auch ein drückendes Joch genannt, zum Beispiel in Apostelgeschichte 15,10. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Und daraus, sagt Römer 6,23, folgt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also das ist ein Bund zur Knechtschaft, da gibt es keinen Ausweg unter dem alten Bund. Der neue Bund wird in der Bibel von Jesus selber angekündigt, bei dem Passaessen, Passamahl vor der Kreuzigung. Das steht in Matthäus 26,26-29. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehm und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen dasselbe und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstockes nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich des Vaters. Da dieser neue Bund für das Volk Gottes und für die Heidenvölker, für uns, nicht genau dieselben Auswirkungen haben, versuche ich anhand von Schriftstellen die Differenz ein bisschen herauszuschälen. Zuerst, was bedeutet der neue Bund für Israel? Für das Volk Gottes wird der neue Bund, den Gott mit den Juden schließt, am Ende der Trübsalzeit dann wirksam werden. Die Geschichte, die Gott mit seinem Volk begonnen hat, wird mit der Verwerfung und Kreuzigung von Jesus unterbrochen. Die Folgen sind die Zerstreuung in alle Welt und eine Decke, die auf ihnen ist, dass sie das Heil nicht oder nur schwer erkennen können. Am Ende der großen Trübsalzeit wird Jesus zu ihrer Rettung auf dem Ölberg erscheinen. Die Folgen der Segenszeit und das tausendjährige Reich, das dann folgt, wenn Jesus selber von Jerusalem aus regiert und für sein Volk sorgt, ist dann die Erfüllung für das Judenvolk vom neuen Bund. Von dieser Stadt aus werden dann Ströme des Friedens und des Segens in alle Welt gehen. Dort geht die Geschichte, die Gott mit den Juden schreibt, nach einem Einschub der Gnadenzeit, die für uns alle, für die Heidenvölker dient, weiter. Ich lese euch dazu noch Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen, am Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will Gott, ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Ein augenfälliger Unterschied zum Evangelium ist hier, dass nicht von Kindern Gottes gesprochen wird, sondern dass Gott zu den Juden zukünftig da schreibt, dass er sagen wird, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Der größte Unterschied zum alten Bund aber ist, dass Gott Vergebung gibt, sein Gesetz in ihr Innerstes legt und auf ihre Herzen schreibt. Im Hebräer 9, ab den Versen 15, steht geschrieben, darum ist auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von dem unter dem Bund, dem ersten Bund begangenen Übertretung, die Berufenen das verheißene ewige Leben empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht, denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, wobei er sprach, dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er mit gleicher Weise mit Blut. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Was mir in diesem Textabschnitt in Vers 15 aufgefallen ist, dass die Übertretungen, die im alten Bund begangen wurden, durch den Tod Jesu zur Erlösung kommen und zwar damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Für die restliche Welt, die nicht unter dem alten Bund stand, ist Jesus der Mittler zu den Verheißungen, die im neuen Bunde sind. Das ist der neue Bund für die Gläubigen, also für uns jetzt. Im Hebräerbrief Kapitel 8 wird uns Jesus als der Hohepriester im Himmel vorgestellt, der sich an der rechten Seite des Thrones der Majestät gesetzt hat. Er ist der Mittler des neuen Bundes, auf den wir vertrauen. Der Vers 6 spricht von dem erhabenen Hohepriester im Himmel so. Hebräer 8, 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Und im Vers 13, indem er sagt, einen neuen Bund hat er den ersten Bund für veraltet erklärt und sich überlebt hat, der wird bald verschwinden. Der alte Bund also wird verschwinden und es bleibt dann nur noch der neue Bund, den Jesus vermittelt. Durch die Verheißungen von Jesus dürfen wir diesen in Anspruch nehmen, so bedient er der neue Bund, der zukünftig mit Israel geschlossen wird, uns schon heute. In 2. Korinther 3, 1 bis 8 fangen wir wieder an, uns selber zu empfehlen. Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsschreiben an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unser Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir uns selber als tüchtig wären, sondern dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, den der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und im 8. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Wir sind ein Brief des Christus, der in unsere Herzen geschrieben ist, nicht mehr auf Steintafeln, und die Kraft für die Wirksamkeit des neuen Bundes muss nicht mehr aus uns selber kommen wie im alten Bund, als die Menschen aus eigener Kraft von uns aus tüchtig die Gesetze zu halten versuchten. Die Kraft des Geistes, der in uns wohnt, macht uns lebendig und fähig, die vorbereiteten Werke auch zu tun. Im alten Bund konnten die Menschen in der Schrift, dem Gesetz, sehen, was Gottes Gerechtigkeit forderte. Heute sollen die Menschen an unserem Tun sehen, was die Gnade Gottes im Werk unseres Herrn verändert. Das kann aber nur geschehen, wenn wir auf das lebendige Werk von Jesus Christus sehen und uns in sein Bild verwandeln lassen. Diese beiden Bünde, also jeder Bund, von dem die Bibel spricht, wird durch Blut gültig und wirksam. Und ich habe da noch eine Zusammenstellung von Gegensätzen, was das Blut bewirkt hat im ersten Bund, im alten Sinai-Bund und im neuen Bund, den wir durch Jesus haben dürfen. Im alten Bund, was haben die Tieropfer bewirkt gegenüber dem Opfer von Jesus? Gott bekleidete Adam und Eva mit Fellen. Isaak als Opfer musste nicht sterben, er wurde der Vater von vielen Völkern. Israel wurde aus der Sklaverei Ägyptens befreit, Tierblut am Türpfosten. Durch Tieropfer wurden sie rituell rein. Der alte Bund für eine vorläufige Erlösung durch die Einhaltung der Gebote. Gemeinschaft durch das gemeinsame Mahl des Opferfleisches. Und sie wurden durch den Anteil am Opfer gestärkt. Und das Volk weihte sich jährlich neu am großen Versöhnungstag. Das ist der Yom Kippur. Und was hat im Gegensatz dazu der neue Bund, das Blut von Jesus, bewirkt? Jesus kleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Jesus ist auferstanden, um seine Kinder zur Herrlichkeit zu führen. Wir entgehen dem ewigen Tod und werden aus der Sklaverei der Sünde befreit. Unser Gewissen wird gereinigt und wir haben die Kraft, Gott zu dienen. Erfüllung der Vorschatten im Alten Testament und Voraussetzung für die Erlösung. Gemeinschaft mit Gott und seinem ganzen Volk weltweit. Geistliche Stärke durch die Teilhabe an Jesus. Und ein für allemal gültige Erlösung für alle, die ihm vertrauen. Da sehen wir den großen Gegensatz, der auch wieder im Blut, was das für Wirkung hat vom Alten Testament, Opfertiere im Neuen Testament, da Jesus unser Opfer ist, das Lamm Gottes, das aufgrund von diesem Opfer dürfen wir wirklich ein für allemal gültig die Erlösung haben. Wir sind nicht besser, aber die Situation hat sich stark gebessert. Es ist nicht mehr ein Bund, der von allem Anfang gescheitert ist, sondern wir gescheitert sind, bekommen einen Bund, der uns gerechtfertigt. Ja, das ist, was ich da in der Bibel dazu gefunden habe. Wir können jetzt an den Tischen noch austauschen. Vielleicht sind noch Fragen. Und wenn dann jemand anschließend im Plenum noch etwas dazu sagen möchte, können wir das auch.